ARD. Radio 3. Gefährliche Gedanken. Der Wissenschaftstalk mit Jörg Thaddäus.
Herzlich willkommen zum gefährlichen Gedanken. Der Fußballspieler Robert Lewandowski, mittlerweile 35 Jahre alt, hat angeblich sein Schlafzimmer genau so einrichten lassen, dass er perfekt schlafen kann. Eine Klimaanlage sorgt für die richtige Temperatur von 19 Grad. Es ist absolut dunkel und Robert Lewandowski achtet zusätzlich darauf, dass er immer auf der Seite schläft, mit der er seltener schießt. Aber warum müssen wir unseren Schlaf eigentlich perfektionieren? Warum sollen wir uns nicht einfach hinlegen und schlafen dann vor uns hin? Wenn das alles so einfach wäre, müsste sich Professor Dr. Ingo Fietze nicht seit Jahrzehnten mit dem Schlaf und dem Schlafen beschäftigen. Er ist Oberarzt für Innere Medizin und Leiter des interdisziplinären Schlafmedizinischen Zentrums an der Berliner Charité. Er ist außerdem Vorsitzender der Deutschen Stiftung Schlaf. Unser gefährlicher Gedanke lautet heute: Schlechter Schlaf kann lebensbedrohlich sein, genauso wie Bluthochdruck, ein Magengeschwür oder Krebs.
Im Schlaf erholt sich das Immunsystem. Das Immunsystem ist verantwortlich für Kampf gegen Virus, Bakterien und Krebszellen. Und die zweite wichtige Funktion ist Gedächtnis. Wenn ich schlecht schlafe, dann leidet mein Gehirn. Eine schlechte Nacht, kürzer als 6 Stunden, schon schlecht für Gedächtnis. Und die Alzheimer-Eiweiße freuen sich.
Herr Professor Fietze, jetzt lassen Sie uns aber erstmal ganz an den Anfang zurückgehen. Als Kind oder als Kinder, da können wir doch eigentlich alle gleich gut schlafen, oder ist das schon da anders?
Ich dachte, wir gehen zurück zu Robert Lewandowski, aber da können wir nochmal drüber sprechen. Man sollte davon ausgehen, dass Kinder begnadete Schläfer sind, vollkommen richtig. Ja. Träumen ja sehr schön viel und haben sehr viel schönen Tiefschlaf. Aber es gibt leider so eine schlechte Nachricht. Wir sprechen ja gerade irgendwie über einen schlechten Schlaf. Der Peak des kindlich schlechten Schlafes ist zwischen dem 3. und 5. Lebensjahr. Und danach wird es wieder ein bisschen besser. Also es kennen alle Eltern. Ja, mein Kind will nicht einschlafen, mein Kind will nicht durchschlafen, wird nachts wach und so weiter hin und her. Oder geht ins Schlafzimmer der Eltern und schläft dort weiter. Aber erstens, schlechter Schlaf kann in die Wiege gelegt werden. Auch Kinder können schon schlecht schlafen. Und für Kinder gilt übrigens dasselbe wie für Erwachsene, ausgenommen das erste Lebensjahr, dass eine Schlafstörung genauso definiert ist wie bei Erwachsenen, wie gesagt. Also wenn man dauerhaft mehrfach in der Woche und das Ganze länger als 3 Monate schlecht schläft, dann ist man bereits als Kind ein schlechter Schläfer oder schlechte Schläferin.
Ich hatte, weil wir zum Glück schon mal das Vergnügen hatten, miteinander zu sprechen, Herr Fietze, da hatte ich Sie schon mal auf meine Katzen angesprochen, weil ich sehe diese Katzen, die trotten durch die Wohnung, machen irgendwas, gehen irgendwo hin, legen sich hin und schlafen. Und das ist das, was Sie, wenn ich das richtig weiß, in Summe bis zu 14 Stunden am Tag tun. Womit hat das zu tun? Inwiefern unterscheidet sich das von uns als Menschen? Weil eigentlich, wie vorhin gesagt, könnte es ja genauso funktionieren. Sie gehen nach Hause, Sie legen sich aufs Sofa, Sie schlafen.
Ja, erstmal die Schlaflänge, zum Beispiel bei Tieren wie bei der Katze, hängt ein bisschen was mit der Proportion Gehirn und Körper zusammen und mit der Ernährung. Also wenn man sich hochkalorisch ernährt, wie zum Beispiel der Löwe in der Wildnis, dann kann man sich auch langen Schlaf erlauben, weil muss man nicht den ganzen Tag jagen. Wenn man sich niederkalorisch ernährt nur mit Gras, keine Ahnung, Enten und so weiter und so fort, die brauchen viel Zeit, um da genügend Nahrung zu sich zu bekommen. Es gibt leider keine Forschung, inwieweit Schlafstörung bei Tieren bekannt ist. Wissen wir nicht. Also wir wissen ja, die Katze kann aber auch durch das leiseste Geräusch plötzlich erweckt werden. Ob jetzt eine Katze sensibler ist gegenüber äußeren Umständen, Geräusche, Gerüche und so weiter und so fort, und die andere eher nicht, die pennt einfach weiter, da wissen wir zu wenig über die Arousability, ja, die Erweckbarkeit von Tieren.
Jetzt müssen wir nochmal vielleicht ganz kurz darauf zu sprechen kommen, Herr Fietze, dass wenn man Sie heute als Schlafforscher bezeichnet, als einen der führenden Mediziner und Wissenschaftler, die sich mit Schlafen auseinandersetzen, dann ist das auch deswegen interessant, weil es das noch gar nicht so lange gibt. Sie haben das sich in den Vereinigten Staaten inspirieren lassen, mehr oder weniger.
Nein, meine Inspiration kam aus Marburg. Da war die Wiege der, sagen wir mal, internistischen Schlafmedizin, ein Professor Peter. Er hat mich angeteased. Und dann war ich in den USA an 2 Stellen, San Diego und Detroit, weil die Amerikaner sind immer noch heute die Vorreiter der Schlafforschung und Schlafmedizin, habe mir nochmal das Basic-Wissen dort angeeignet und habe dann, als ich zurückkam, angefangen.
Ist denn, wenn wir auf den gefährlichen Gedanken zurückkommen, schlechter Schlaf kann lebensbedrohlich sein, genauso wie Bluthochdruck, ein Magengeschwür oder Krebs? Ist es nicht auch andersrum so, dass man das von Ärzten häufiger hört? Schlafen Sie sich bitte gesund? Das heißt, inwiefern ist im Schlaf oder im Schlafen die Gesundheit, das Gesundwerden verborgen?
Also im Schlaf erholt sich das Immunsystem. Und wenn ich in Covid-Zeiten schlecht geschlafen habe, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass mich der Virus erwischt hat, deutlich höher. Wenn ich mich in Covid-Zeiten geimpft habe und nach der Impfung nur 6 Stunden geschlafen habe, dann habe ich weniger Antikörper ausgebildet. Also Schlaf hat ein ganz engen Zusammenhang mit dem Immunsystem, und das Immunsystem ist verantwortlich für Kampf gegen Virus, Bakterien und Krebszelle, auch wichtig. Und die zweite wichtige Funktion ist Gedächtnis. Wenn ich schlecht schlafe, dann leidet mein Gehirn. Eine schlechte Nacht, kürzer als 6 Stunden, schon schlecht für Gedächtnis, und die Alzheimer-Eiweiße freuen sich.
6 Stunden, Sie haben gerade die Ziffer 6 Stunden genannt, weil das ist das, worauf natürlich Leute, Mediziner wie Sie, immer wieder festgenagelt werden. Was ist die optimale Zeit? Das heißt, warum spielen diese 6 Stunden eine Rolle?
Nee, die optimale Schlafzeit sind 7,5, 8,5 Stunden für jeden von uns im Schnitt. Man darf natürlich auch mal kürzer schlafen, wenn man am Wochenende ausschläft. Aber die Wissenschaft hat nachgewiesen, so ein Phänotyp nennen wir das, ja, so eine wirkliche Schwelle des Schlafes, wo der schlechte Schlaf beginnt, was die Schlaflänge betrifft, das sind die 6 Stunden.
Also danach ist es zu wenig?
Danach leidet Kognition, also Reaktionsschnelligkeit, Genauigkeit, Gedächtnis, alles, was mit der geistigen Leistungsfähigkeit zu tun hat.
Warum macht schlecht Schlafen oder wenig Schlafen dick, Herr Vize?
Salopp gesagt, weil ich einfach 1-2 Stunden mehr habe zum Essen. Das ist tatsächlich so. Aber der Hauptgrund ist ein anderer. Wenn ich abends spät ins Bett gehe oder morgens zuzeitig aufstehe, dann habe ich genau in diesen Stunden einen ganz anderen Appetit. Weiß jeder von uns, wenn ich abends um 12 einen Hungerast bekomme und ich gehe in die Küche, ich hole mir keine Mohrrübe. Das hat was mit den Sättigungs- und Hungerhormonen zu tun, das hat was mit dem Appetit zu tun. Und man wird ja unmerklich dick. Man merkt das ja nicht, dass man seine Ernährungsgewohnheiten umstellt. Wenn man sie nicht ändern würde, um das abzuschließen, könnte man durch kurzen Schlaf genial abnehmen.
Mhm. Also das heißt, Hormone haben Sie angesprochen. Das sind wahrscheinlich Sachen, die Sie als Biologe, der Sie auch sind, wahrscheinlich die ganze Zeit schon untersucht haben. Also Hormone, welchen Einfluss hat welches Hormon? Kann man das denn sagen? Weil jetzt beispielsweise Leute sagen, ich komme in die Wechseljahre oder beim Mann in die Andropause und deswegen hat sich mein Schlafverhalten verändert. Stimmt das oder ist das nur eine Spekulation?
Ja, sehr gute Frage. Jeder Dritte fragt, hat das was mit meinen Hormonen zu tun? Doktor, nehmen Sie mir Blut ab. Und dann müssen wir leider sagen, sorry. Mit den Hormonbestimmungen, das ist nicht so einfach, weil jedes Hormon hat ja einen 24-Stunden-Rhythmus. Da weißt du nicht, wann sollst du es abnehmen, morgens, mittags oder abends. Eigentlich müsste man es kontinuierlich über 24 Stunden abnehmen. Machen wir in der Routine nicht, aber ja, Geschlechtshormone, Appetit- und Sättigungshormone und viele andere Hormone haben einen deutlichen Einfluss, manchmal positiv, manchmal negativ auf den Schlaf. Ja.
Aber das wissen Sie noch nicht ganz genau.
Doch, wir wissen, dass das Hungerhormon einen negativen Einfluss hat, das Sättigungshormon einen guten, und schlafe ich ja besser, wenn ich gesättigt bin. Dass Geschlechtshormone zum Beispiel bei schlechtem Schlaf Testosteron abnimmt bei den Männern. Dass Oxytocin ein Relaxhormon ist. Also es gibt schon einige bekannte Zusammenhänge.
Was bedeutet das, wenn jetzt Leute tatsächlich darüber nachdenken, weil ich überraschend viele Menschen kenne, die schlecht schlafen und die dementsprechend immer die ganze Zeit danach suchen, wie kann ich das verbessern, wie kann ich erreichen, dass ich auf meine 7,5 oder 8,5 Stunden komme, wie Sie es schon genannt haben. Ja. Wenn Sie jetzt sagen, Oxytocin beispielsweise, bedeutet das, dass die Leute, die vor dem Einschlafen Sex haben, besser schlafen?
Mehr die Männer als die Frauen, davon abgesehen.
Oh.
Aber ja, verstehen Sie, ich kann vermitteln, dass wenn man sich abends besser ernährt, schreibt gerade ein Buch über Schlaf und Ernährung, oder wenn man sich abends intelligent bewegt nochmal, oder wenn man
intelligent bewegt, was meinen Sie damit, Herr Vize?
Intelligent
hartes
bewegt heißt,
Training abends?
Genau, also nicht Squash oder Fußball da 2 Stunden vorm Schlafen gehen, sondern, keine Ahnung, mit dem Hund spazieren gehen, leichtes Jogging, was man ja machen kann. Wenn man sich am Tage vernünftig verhält, also nicht nur den ganzen Tag vorm Computer setzt, sondern sich auch mal bewegt, dass man das Abendessen nicht später als 3 Stunden vorm Schlafengehen zu sich nimmt und viele andere Sachen, dass man auf Licht, Temperatur, Schlafkomfort achtet, da kann man beim Schlaf was Gutes tun. Das Problem ist nur, dass vermittelt wird von der Industrie, die ja viel Geld verdient mit solchen Gadgets und Produkten, immer vermittelt, kaufe dir dieses und jenes, dann schläfst du wieder gut. Meine Message als Schlafmediziner ist, wenn du ein schlechter Schläfer bist und das schon chronisch, dann gehörst du in die Hände eines Experten. Wenn du jemand bist, der immer gut geschlafen hat und plötzlich sagst, ach, ich schlafe nicht mehr so gut wie vorige Woche, irgendwas scheint mit meinem Schlaf nicht ganz in Ordnung zu sein, dann bitte gern Gedanken machen, woran es liegt und vielleicht noch mal ein bisschen Geld ausgeben und was verändern. Aber man muss deutlich unterscheiden zwischen Schlafstörung und nicht mehr ganz so guter Schläfer, wo man seinen Schlaf noch optimieren kann.
Er hat es gerade schon angesprochen, Herr Professor Fietze ist Autor des Bestsellers Deutschland schläft schlecht, wie Schlafmangel uns alle krank macht und was Sie dagegen tun können. Das heißt, Sie halten natürlich für möglich, wie Sie gerade schon angedeutet haben, dass man Dinge tun kann. Es gibt jetzt Sachen, die hatten sich auch bei mir zwischenzeitlich verfestigt, dass wenn ich ordentlich, also ein, zwei Glas Rotwein trinke, dass das dem Schlaf generell gut tut. Dann liest man die entsprechenden Artikel und denkt sich, okay, tut es nicht wirklich.
Doch, wenn Sie mit einem Glas das 100-Milliliter-Glas meinen. Also tatsächlich.
Nicht die Karaffe, ist ja auch
genau,
ein Glas.
Genau. Ihr macht es schon die Menge. Rotwein, 100 Milliliter, maximal 200 Milliliter sind einschlaffördernd, gar keine Frage, und müssen das Durchschlafen nicht stören. Je mehr Alkohol ich trinke, desto höher die Wahrscheinlichkeit, dass ich nach 3-4 Stunden wach werde und dann die zweite Nachthälfte einfach von der Qualität schlecht ist. Und außerdem kann Alkohol natürlich süchtig machen, und deswegen kann man es als Mediziner nicht empfehlen. Aber es spricht nichts dagegen, wenn man gelegentlich abends ein Glas Rotwein trinkt oder auch ein Bier. Hopfen ist ja auch schlaffördernd, und damit gut schlafen kann.
Jetzt habe ich kürzlich einen Mann getroffen, der damit prahlte, dass wenn er sich keinen Wecker stellt, würde er 12 Stunden schlafen. Ich glaube, Sie haben so eine, ja genau, Sie machen große Augen, Herr Fietze, weil Sie mir schon mal erklärt haben, es gibt so eine Gruppe, ich glaube, es sind ungefähr ein Drittel der Menschen, die sind die sogenannten gesegneten Schläfer. Der gehört dann dazu. Lässt das Rückschlüsse zu darauf, weil das war in die Prahlerei dieses Mannes integriert, dass er halt ein sehr ausgeglichener und ein unaggressiver Mensch sei und deswegen würde ihm es möglich sein, 12 Stunden zu schlafen. Das heißt, böse Diktatoren, alle Verbrecher könnten niemals 12 Stunden schlafen, würde das ja im Umkehrschluss bedeuten.
Nee, das wäre ja ganz schlimm. Nicht nur böse Diktatoren, es gibt leider sehr viel Elend auf dieser Welt, Krieg, Hunger und so weiter. Die Leute schlafen wie ein Murmeltier. Also der Schlaf ist schon was sehr Stabiles. Also wenn es das nicht wäre, da gibt es noch mal mehr Schlafgestörte. Aber zurück zu Ihrem 12-Stunden-Schläfer. Entweder hat er die Nächte davor schlecht geschlafen und kann 12 Stunden ausschlafen, das wäre was anderes. 12 Stunden ist keine normale Schlaflänge. Also alles, was über 10 Stunden geht, ist schon nicht mehr normal. Das sind dann...
Also ist er andersrum schlafgestört? Ich sammle dieses Material, um es beim nächsten Mal gegen ihn zu verwenden. Also es ist im Prinzip eine Art von Schlafstörung, wenn er er sagt nicht die Wahrheit.
Genau, er hat den Verdacht auf eine pathologische Schläfrigkeit, auf eine sogenannte Hypersomnie, weil eine Schlaflänge von 12 Stunden. Jetzt wäre noch die nächste Frage, ob er nach 12 Stunden Schlaf die restlichen 12 Stunden am Tage topfit ist. Weil zur pathologischen Schläfrigkeit, zu dieser gegenteiligen Diagnose, gehört dann auch, dass man trotz 12 Stunden am Tage nicht fit ist.
Das andere ist wahrscheinlicher, Sie haben das schon angedeutet, und die Leute würden nicht so viel ihr Buch gekauft haben, würden nicht so viel in ihr Zentrum kommen an der Charité, wenn sie keine Schlafstörung hätten. Vielleicht können Sie noch mal erklären, Herr Fietze, wo beginnt denn die Schlafstörung? Sie haben es vorhin schon angedeutet, dass man es besser greifen kann.
Also die eigentliche medizinische Schlafstörung, wo man drüber nachdenken sollte und sagt, so jetzt belese ich mich mal oder gehe im Worst Case, also im schlimmsten Fall sogar zum Experten, ist, wenn ich mindestens 3-mal in der Woche länger als eine halbe Stunde zum Ein- oder Durchschlafen brauche und wenn das ganze Drama dann länger als 3 Monate dauert. Also man darf gern mal schlecht einschlafen, schlecht durchschlafen, dann beobachtet man das, guckt mal, ob das irgendwie zu tun hat mit dem Job, mit dem Stress und so weiter. Und wenn das dann aber mehr als die Hälfte der Woche Tage hat, also mehr als 3-mal in der Woche, 3, 4, 5, 6-mal passiert und über 3 Monate gesehen auch sich nicht ändert, sondern eher sogar ein Ticken schlechter wird, dann ist man auf dem Weg zu einer chronischen Schlafstörung. Und spätestens dann sollte man sich Gedanken machen, belesen und so weiter oder Experten aussuchen. Ja.
Können Sie schon wissen, welche Möglichkeiten es gibt, eine Schlafstörung auszulösen? Also was können die Auslöser sein?
Ja, Auslöser kennen wir. Also der neueste, den wir auf dem Markt haben, ist Cannabis, der legalisiert ist. Also Drogen, Alkohol, Cannabis, andere.
Cannabis, da hatte ich immer das Gefühl, weil ich die Leute als ohnehin dämmerig wahrnehme, wenn sie zugekifft sind, dachte ich, das hilft dem Schlaf.
Erstmal macht es die Schlafqualität schlechter. Man ist relaxter, gar keine Frage, schläft doch vielleicht besser ein, aber die Schlafqualität wird schlechter. Ist deswegen kein Schlafmittel. Und die Wahrscheinlichkeit, dass die Wirkung nachlässt, ist ja riesengroß deswegen. Aber andere prominente Trigger sind Stress natürlich, Schichtarbeit, Narkose, also Vollnarkose, wenn man operiert wird, an den unregelmäßigen Schlaf-Wach-Rhythmus. Dann bei Frauen noch 2 zusätzliche Trigger, die Männer nicht haben. Einmal die Menopause und einmal das Stillen. Stillzeit.
Also Stillen hält auch Frauen davon ab, vernünftig schlafen zu können.
Ja, das ist ja eine Schlaffragmentierung. Da wirst du ständig wach und kümmerst dich ums Kind. Das führt einige oder relativ viele, Statistik gibt es nicht genau, aber in die Insomnie, in die Schlafstörung. Ja.
Wenn jetzt jemand zu Ihnen kommt oder wenn jetzt jemand beschreibt, was man natürlich häufiger hört, diese Zeit 2.30 Uhr, 3 Uhr, 3.15 Uhr, Leute werden wach, also Leute können einschlafen, aber Leute werden zu dieser Zeit wach und finden dann nicht in den Schlaf zurück. Ist das nicht tatsächlich eigentlich eher eine psychiatrische Herausforderung, weil was die Seele mit dem Menschen in dem Moment macht, das kann ja schwer organische Ursachen haben, sondern das ist ja rein psychisch eigentlich.
Oh, die Seele macht dann auch gar nicht so viel, weil die erste Nachthälfte ist ja dominiert durch den Tiefschlaf, nicht durch den Traumschlaf. Also wenn wir träumen und worüber wir träumen, dann können wir über die Seele sprechen. Nein, es ist einfach so, dass wir nach 3,5, 4 Stunden, das ist ja die übliche Zeit, wenn man wach wird, die größte Portion Tiefschlaf hinter uns haben. Die Wegschwelle ist gering. Und wenn ich dann zur Schlafstörung neige, werde ich wach. So, und jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder ich werde innerhalb von 10, 20 Minuten, wenn ich wach werde, ich bin noch dösig, schlafe ich wieder ein. Und wenn mir das Licht gelingt, dann gehen die Augen auf, ich bin hellwach. Und bin dann ein Schlafzyklus, der ja 90, 100 Minuten dauert, wach. Und jetzt noch zum Abschluss, wieder zwei Möglichkeiten. Wenn man diesen Zusammenhang kennt, dann weiß man, okay, mein nächstes Schlaffenster kommt jetzt erst in 1,5 Stunden. Entweder bleibe ich liegen und mache mir schöne Gedanken oder ich rege mich auf, was ich nicht machen darf. Dann stehe ich lieber auf und lenke mich ab. So kann man dem begegnen, dieser Durchschlafstörung. Aber das ist jetzt das Problem, die meisten können sich das nicht leisten, da 1,5 Stunden wach zu liegen, weil früh um 6 klingelt der Wecker und die Familie ruft. Und deswegen muss man sich tatsächlich gelegentlich dann über eine Therapie unterhalten.
Jetzt habe ich vorhin angedeutet, dass Robert Lewandowski das alles perfekt macht. Also er liegt in einem Zimmer, das klimatisiert ist. Temperatur beispielsweise, da wir uns jetzt unterhalten in einer Zeit, wo es nachts warm wird, Temperatur spielt eine Rolle für die Schlafqualität.
Sagen wir mal, U60 sollte man zwischen 17 und 22 Grad im Schlafzimmer haben. Ü60 darf es etwas mehr sein. Also wenn man älter ist, darf es ein bisschen wärmer im Schlafzimmer sein.
Weil der ältere Mensch schneller friert.
Weil der ältere Mensch schneller friert, genau. Ich weiß jetzt nicht genau, ob die Körpertemperatur schneller sinkt, ist mir gar nicht bekannt. Aber wir frieren ja deswegen, weil im Schlaf die Körpertemperatur absinkt um 1 Grad.
Also das heißt, er hat für Dunkelheit gesorgt. Das ist auch für viele Menschen, glaube ich, wichtig.
Ja klar, das sind die klaren Empfehlungen für eine optimalen Schlafkomfortumgebung. Das ist die Temperatur, haben wir gerade drüber gesprochen. Das ist das Licht aus. Es sollte dunkel sein. Bei Kindern gern auch ein Schlaflicht. So, keine Ahnung, 10 Watt oder 20 Watt, am besten rot und nicht hell. Was haben wir noch? Wir haben den Lärm. Es sollte lärmgeschützt sein. Geht natürlich nicht, wenn der Nachbar oder die Nachbarin schnarcht. Und was als viertes, der Schlafkomfort. Das Bett sollte bequem sein. Mhm. Kann man sich viel über Betten unterhalten. Aber da ist erlaubt, was gefällt. Also Hauptsache, man hat das Gefühl, man ist da bequem gebettet.
Das sagen ja auch viele Leute, dass man unter dem Partner oder der Partnerin womöglich leidet. Wenn man schlafgestört ist, sollte man auch darüber nachdenken, ganz alleine zu schlafen, weil der schnarchende Partner beispielsweise ein Problem sein kann. Sie nicken so entschlossen, Herr Vize, als sei das dann auch Ihre erste Empfehlung.
Naja, ach, das muss gar keine Empfehlung sein, das ist einfach auch Erfahrung. Jeder Zweite, die in eine Sprechstunde kommen, berichten, dass sie getrennt schlafen bereits. Weil sie eine sensible Schläferin ist, das wird in der Regel, weil Frauen ja eher Schlafstörungen haben und er schnarcht, ne?
Und ist das eigentlich erklärbar, warum das auch geschlechtsspezifisch unterschiedlich ist?
Nicht wirklich. Also warum die Männer mehr zur Schlafapnoe, zum Schnarchen neigen und die Frauen eher zur Insomnie, den schlechten Schlaf, da fehlt uns noch das Schlafapnoe-Gen oder das Insomnie-Gen. Das liegt wahrscheinlich eher in den Genen, weniger in den Hormonen, aber das wissen wir noch nicht.
Jetzt haben wir über die Perfektionierung gesprochen. Es gibt auch Leute, das habe ich letztens in einem Artikel gelesen, da hieß es, na ja, wenn Menschen jetzt nicht 7 oder 8 Stunden schlafen können, ist das kein Wunder. Denn diese Rationalisierung des Schlafes, du arbeitest 8 Stunden am Tag, Mensch, 2 Stunden hältst du dich mit dem Transport von und zur Arbeit auf, dann machst du noch ein bisschen Familie, ein bisschen Essen und dann gehst du schlafen. Das ist, so hieß es in dem Artikel, eine Idee des Industriezeitalters. Eigentlich, so legte das der Artikel nahe, könnte das auch so oder hat es so funktioniert. Ich wache auf, weil die Sonne aufgegangen ist, ich gehe meine Hühner füttern, womöglich frühstücke ich irgendwas und lege mich dann schon das erste Mal wieder hin und so folgt das über den ganzen Tag. Wie auch übrigens der Fußballer Cristiano Ronaldo das lange Zeit verkauft hat, er würde mehrere Zeiten am Tag schlafen und sich nicht diese 7,5 Stunden zumuten. Was halten Sie davon, Herr Professor
Vize? Ja, da fragen Sie mal bitte Ronaldo, ob er das heute noch macht. Das ist leider kein Lebensmodell. Es ist gar keine Frage. Tag, ich kann vorschlafen. Ja, jeder Nachtschichtarbeiter soll einen Mittagsschlaf machen am Abend, also 1,5 Stunden schlafen, dann kommt er viel besser durch die Nacht. Ronaldo ist natürlich viel fitter, die 90 Minuten, wo er Fußball spielen muss am Nachmittag, wenn er einen schönen Mittagsschlaf gemacht hat. Das ist die Idee dahinter. Aber die Menschheit hat schon immer im Dunkeln geschlafen, das ist richtig, und waren im Hellen wach. Und heute wissen wir, je älter man wird, desto wichtiger wird der Nachtschlaf zu dunklen, zu Nachtschlafzeiten und nicht der Tagschlaf. Der Tagschlaf, der bringt Erholung, bringt aber leider nichts für die Hirngesundheit.
Woher können Sie das so genau wissen?
Na, das hat man in Experimenten nachgewiesen. Also die Säuberung des Gehirns, gerade von den Alzheimer-Eiweißen, die passiert nur nachts, nicht am Tage.
Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass ich Alzheimer bekomme, wenn ich schlecht schlafe durchweg, die ist höher?
Ja, schlechter Schlaf ist ein Prognosefaktor für Alzheimer, das kann man so sagen.
Das ist Teil unseres sehr modernen Lebens, dass wir überlegen, alles Mögliche zu perfektionieren. Es gibt diese große Theorie, die über allem hängt, oder die große Trend, nennen wir es mal Longevity, was bedeutet, ich optimiere alle meine Lebensbereiche, die ich beeinflussen kann. Die Ernährung hatten Sie schon angesprochen, die Bewegung logischerweise, den Schlaf auch. Und das, was das Ganze so modern macht, ist, ich kann das alles ausmessen. Das Telefon, was hier neben mir liegt, ist in der Lage, die Schrittzahl meines Tages zu bestimmen. Ich kann über Uhren den Schlaf, meine Schlafzeiten verfolgen. Und da beginnt jetzt auch schon die Frage an Sie als Experten, Herr Professor Vietze. Ist das denn so zuverlässig, dass ich das alles ausmessen kann, dass ich ausmessen kann, wie tief ich geschlafen habe, wie lange ich geschlafen habe und letztlich damit, wie gut ich geschlafen habe?
Ja, jetzt kommen wir zum Problem. Ich habe ja gerade gesagt, je älter man wird, desto wichtiger wird der Traumschlaf. Jetzt stelle ich mir vor, die Deutschen trecken alle ihren Traumschlaf in der Nacht und es gibt eine Hotline, die ich bediene für Fragen, ja, was die Uhr oder der Ring oder das Mobile da gerade gemessen hat. Ja, da komme ich gar nicht mehr zum Schlaf. Chapeau vor der Technik, klar, man kann mittlerweile heute ganz viel messen, aber die Qualität des Schlafes leider im Moment nur im Schlaflabor oder zumindest mit Elektroden auf dem Gehirn, auf dem Kopf. Das ist eine ganz indirekte Messung, und wenn Sie drei verschiedene Ringe, wir haben gerade eine Studie gemacht, oder drei verschiedene Mobiles oder drei verschiedene Uhren tragen, dann kommt überall ein anderes Ergebnis raus. Wichtig ist für alle diejenigen, die gerade zuhören und sowas nutzen, Schlaflänge kann man einigermaßen verlässlich damit messen. Und vielleicht sozusagen die Menge an Tief- und Traumschlaf so geschätzt. Also letztes Beispiel, wenn ich dauerhaft jede Nacht nur 10 Minuten Tiefschlaf habe, das wäre mal ein Grund, zum Experten zu gehen. Oder wenn ich dauerhaft jede Nacht nur 1/2 Stunde träume, auch viel zu wenig, dann sollte ich mal das checken lassen bei Schlafspezialisten.
Und das kann ich aber, so wie, wenn ich Sie gerade richtig verstanden habe, Herr Professor Vietze, kann ich das nur im Schlaflabor rausfinden eigentlich tatsächlich?
Die letzten 60, 70 Jahre im Schlaflabor, es gibt heute schon ambulante häusliche Technik, wo ich die Elektroden, von denen ich gerade sprach, die man sich auf den Kopf klebt, wo wir die Hirnströme mitmessen, da gibt es mobile Technik, die man auch schon zu Hause tragen kann. Wenn die dann noch visuell ausgewertet wird, nach Standard von Experten, dann bekommt man auch damit eine verlässliche Messung, ohne ins Schlaflabor zu müssen.
Jetzt sind Sie, wie ich schon erwähnt habe, auch der Vorsitzende der Deutschen Stiftung Schlaf. Und auf der Seite der Deutschen Stiftung Schlaf liest man den Satz: Die Mission der Stiftung ist die stetige Zunahme der gesellschaftlichen Wertschätzung des Schlafes als Quelle lebenslanger Gesundheit. Das steht da. Das bedeutet im Umkehrschluss wiederum, Herr Vietze, es könnte sein, oder Sie könnten annehmen oder Gründe dafür haben zu sagen, der Schlaf wird nicht ausreichend wertgeschätzt. Von wem denn nicht?
Tja, von der Industrie wird er wertgeschätzt. von den Gesundheitspolitikern im Moment gar nicht. Von den Krankenkassen auch nicht wirklich.
Woran merken Sie das? Woran machen Sie das fest, dass die nicht die nötige Wertschätzung für den Schlaf haben?
Kann ich Ihnen sagen, es gibt in Deutschland keine Schlafpraxen. Suchen Sie mal im Wuppertal oder in Bremen oder unten im Süden irgendwo, suchen Sie mal Schlafpraxen. Sie finden Hautpraxen, Sie finden Orthopäden, Sie finden Sportmediziner, was weiß ich, für jeden Pickel eine Praxis. Sie finden keine Praxis für das Problem Schlafstörung bei Kindern, Erwachsenen und so weiter. Da geht schon los. Es gibt da keine Vergütung für. Setzt sich jemand hin, will Schlafbetroffene sozusagen besprechen, gibt es keine Ziffern, kann er nicht abrechnen. Dabei geht das ganze Drama, was die Krankenkassen betrifft. Die Gesundheitspolitik müsste uns da helfen. Es gibt auch immer noch zu wenig Therapiemöglichkeiten, obwohl Schlafstörungen so häufig sind. Gerade das schlechte Schlafen, haben wir nur ganz wenig Medikamente oder ganz wenig Therapiemöglichkeiten und so weiter und so fort.
Ja, das ist jetzt der interessante Punkt, Herr Vietze. Wenn man sagt, ich bin ein schlechter Schläfer, ich bin chronisch schlafgestört, wie Sie es genannt haben, Dann kommt die Schlaftablette ins Spiel. Und die Schlaftablette, ich wüsste nicht, welches Medikament ein schlechteres Image hat. Weil immer, wenn man einen Film sieht über eine Künstlerin oder einen Künstler, mit dem es irgendwann bergab geht, da spielt die Schlaftablette eine Rolle. Wenn ich einen Menschen als Schlaftablette bezeichne, heißt das, er ist antriebslos, er ist antriebsschwach. Dann steht immer im Raum die Sucht nach der Schlaftablette. Ich glaube, wenn ich das richtig weiß, sehen Sie die Schlaftablette nicht so negativ, wie ich es gerade beschrieben habe.
Ja, verstehen Sie, weil Marilyn Monroe und Michael Jackson und Herr Fassbender und viele andere sich mit Schlaftabletten und einem Mix von Psychopharmaka und Schlaftabletten umgebracht haben. Und dann kennen wir noch den Contagan-Skandal. Sorry, das ist doch alles Jahrzehnte her. So traurig, wie es klingt, klar. Aber irgendwann muss doch mal Schluss sein mit dem schlechten Image und ich kämpfe auch dagegen. Ja, es gibt heute gute Schlaftabletten und ich weiß ja als Experte, dass es in Deutschland eine Fülle, eine Masse von schlechten Schläferinnen und Schläfern gibt, die sich zu Hause quälen und einfach nicht zum Doktor gehen, weil sie sagen, Schlaftablette will ich nicht. Und das wird sich schon wieder geben. Das kann nicht sein. Das wäre dasselbe, als wenn jeder zu Hause mit seinem Blutdruck von 170 zu 110 sitzt und sagt, nee, also hier eine Blutdrucktablette will ich nicht. Ich guck mal, das kriege ich schon selber hin. Kann man machen eine Weile, klar. Man darf mal 2-3 Jahre schlecht schlafen, länger nicht heute, und das selber probieren, aber irgendwann Hilfe suchen, weil der ist eine chronische Erkrankung, der schlechte Schlaf, und es geht nicht weg. Also Zucker geht ja auch nicht weg und Bluthochdruck und Asthma gehen ja auch nicht weg. Man kann sie therapieren, aber es ist ein chronischer Zustand.
Das heißt, Sie raten dann dazu, man könnte ja jetzt zum Beispiel sagen, Sie haben vorhin ja schon Dinge genannt, man könnte sagen, lies nicht auf deinem Handy, bevor du einschläfst, mache den Raum dunkel, sorge für Geräuscharmut, mach doch das erstmal, ehe du zur Schlaftablette greifst.
Ja, das ist vollkommen richtig, aber da gibt's so wie Sie das sagen, genau so höre ich es ja auch von vielen Betroffenen. Warum nicht aufs Handy schauen? Verstehen Sie? Es gibt keine No-Gos. Wenn jemand sagt, nur wenn ich immer noch aufs Handy schaue und mit dem Tag abschließen kann, kann ich gut einschlafen. Dann sage ich, na Gratulation, machen Sie es bitte weiter. Ja, nur wenn ich abends bei einer Talksendung im Fernsehen einschlafen kann, dann deswegen brauche ich den Fernseher zum Einschlafen, dann sage ich, na, bitte nutzen Sie den Fernseher. Warum nicht? Also was ich damit sagen will, ist natürlich, bevor jemand eine Tablette bekommt, ist geklärt, dass alle möglichen Verhaltenstechniken, eine Verhaltenstherapie, Entspannungstechniken, was man alles machen kann, Schlafhygiene, dass das abgearbeitet ist. Klar.
Und dann sagt der Patient, oder in dem Fall, weil Sie das ja schon gesagt haben, die Patientin zu Ihnen, Herr Vize, dann werde ich ja bald abhängig.
Korrekt. Das sagt jeder, dem ich sage, Sie bräuchten vielleicht doch mal eine Schlaftablette. Und dann sage ich, dass der Diabetiker von seinem Insulin abhängig ist. Und dann sitzt mir die Patientin gegenüber, hat eine Brille auf und sage ich, von der Brille sind Sie auch abhängig. Wenn Sie abnehmen, sehen Sie schlecht. Wenn man eine Schlaftablette nimmt, schläft man gut. Wenn man sie nicht nimmt, schläft man schlecht.
Das wollte ich gerade in Zweifel ziehen, auch wieder auf der Grundlage von Gerüchten und was man sich so an der Bushaltestelle zuraut, nämlich das. Kann denn die Schlaftablette einen so seligen Schlaf herstellen, wie dieses Drittel Gutschläfer ihn sowieso genießen darf?
Also es gibt eine moderne Schlaftablette, die auf dem Markt ist, die ist auch zugelassen für die Langzeitbehandlung, die kann das. Weil selig machender Schlaf heißt oder guter Schlaf heißt ja, ich hab ungefähr die Tiefschlaf- und Traumschlafmenge, die ein gesunder Schläfer hat. Das kann diese gute Schlaftablette. Andere Schlaftabletten machen mehr Tiefschlaf, andere Schlaftabletten kürzen ein bisschen den Traumschlaf. Klar, im Einzelfall muss man überlegen, welche Schlaftablette macht was mit der Schlafqualität. Aber der gute Schlaf gefühlt mit der Tablette, egal übrigens ob Baldrian oder eine starke Schlaftablette, wir sprechen ja gar nicht von der Stärke der Tablette, ist immer besser als der grottenschlechte 3-4 Stunden Schlaf.
Also wo man sich hin und her gewälzt hat.
Korrekt.
Jetzt müssen Sie dem Ganzen womöglich noch das Gütesiegel aufdrücken, Herr Professor Vize, und sagen, dass Sie manchmal auch zur Schlaftablette greifen.
Das beantworte ich gleich. Ich wollte nur noch zum Süchtig machen. Das wird immer unterschieden zwischen Süchtig und die Angst, dass die Wirkung nachlässt. Das sind natürlich vollkommen andere Sachen. Natürlich kann die Wirkung nachlassen bei einer Schlaftablette. Und dann geht man zum Experten und sagt, was machen wir jetzt? Jeder Zweite, der bei mir sitzt, fragt mich zum Abschluss, und wie schlafen Sie eigentlich? So wie Sie jetzt. Und meine Antwort ist mal so, mal so. Ich kenne eine Einschlafstörung, ich kenne eine Durchschlafstörung. Und wenn man das kennt, ja, dann hat man noch mal mehr Verständnis zu seinen Patienten. Das kann ich Ihnen sagen. Es gibt tatsächlich, man soll Krankheiten nicht miteinander vergleichen. Aber wenn man sich nachts ins Bett legt und partout nicht einschläft, kann man mal überleben, gar keine Frage. Aber wenn man sich vorstellt, dass das jede Nacht passiert, das ist tatsächlich Folter.
Sagt Professor Ingo Vize. Er ist unter anderem der Leiter des Interdisziplinären Schlafmedizinischen Zentrums an der Berliner Charité. Er ist Vorsitzender der Deutschen Stiftung Schlaf und war heute bei uns zu Gast, hat uns über den gefährlichen Gedanken Auskunft gegeben. Schlechter Schlaf kann lebensbedrohlich sein, genauso wie Bluthochdruck, ein Magengeschwür oder Krebs. Dieser und andere gefährliche Gedanken natürlich immer wie vieles andere Konfekt aus unserer Familie, also aus der ARD, in der ARD-Audiothek. Vielen Dank fürs Zuhören, Herr Vize. Vielen Dank für Ihren Besuch. Dankeschön.
Und Ihnen immer einen gesegneten Schlaf.